Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute weiter in unserer Reihe durchs zweite Buch Mose und hören heute auf einen Abschnitt aus 2. Mose Kapitel 19 und dann noch auf einen Abschnitt aus 2. Mose Kapitel 20. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes ab 2. Mose 19, Vers 1. Im dritten Monat, nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten, kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen. Und sie sollen bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des gesamten Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und sprich zu ihnen: Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk, und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zum Volk: Seid bereit für den dritten Tag, keiner nahe sich seiner Frau. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen, und eine dichte Wolke lag auf dem Berg, und es ertönte ein sehr starker Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen, und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf den Berg Sinai, oben auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges. Und Mose stieg herauf. Da sprach der Herr zu Mose: Steige hinab und ermahne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen macht. Mose aber sprach zum Herrn: Das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns bezeugt und gesagt: Ziehe eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Der Herr sprach zu ihm: Geh hin, steige hinab. Danach sollst du hinaufsteigen und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen macht. Und Mose stieg zum Volk hinunter und sagte es ihnen. Und jetzt folgen die 10 Gebote, die wollen wir uns, so Gott will, nächsten Sonntag in der Predigt angucken. Und jetzt lesen wir noch die Verse 18 bis 21, direkt nach den 10 Geboten von Kapitel 20. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne. Und es sprach zu Mose: Rede du mit uns, und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Und das Volk stand von Ferne. Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wovor hast du am meisten Angst? Eine Umfrage einer großen Versicherungsgesellschaft im letzten Jahr stellte fest, dass die Deutschen folgende Ängste am meisten haben, und zwar mit Blick auf die Weltpolitik. Erstens, eine gefährlichere Welt durch Trumps Politik. Zweitens, Überforderung der Behörden durch die Flüchtlingskrise. Und drittens, Spannungen in Deutschland durch den Zuzug von Ausländern. Und auf ihre persönlichen Ängste angesprochen, antworteten die Deutschen: Die größte Angst ist, öffentlich vor Menschen zu reden. Zweitens, Angst vor großer Höhe. Und drittens, Angst vor Geldmangel. Interessanterweise folgt erst auf Platz 6 die Angst vor Krankheit und Tod. Ich weiß nicht, ob du dich in den Statistiken wiederfinden kannst, ob du ein durchschnittlicher Deutscher bist. In den Versen, die wir heute gelesen haben, sehen wir Menschen, die richtig Angst haben. Aber es sind nicht Menschen, die Angst haben vor Flüchtlingen oder Geldmangel, noch nicht einmal vor Trump, sondern es sind Menschen, die hier Angst haben vor Gott. Gott erscheint auf der Bildfläche. Und es ist nicht das erste Mal im zweiten Buch Mose. Er erschien Mose im Dornbusch, ziemlich am Anfang. Dann erschien er den Ägyptern in den Plagen. Ja, er erschien seinem Volk, indem er sie als Wolken oder als Feuersäule durch die Wüste führte. Aber so wie er ihnen hier erscheint, so begegnete er ihnen noch nie. Ich lese noch mal zwei Verse vom Ende des Kapitels, die das ziemlich deutlich machen. Kapitel 20, die Verse 18 und 19. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne. Und es sprach zu Mose: Rede du mit uns, und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Die Menschen, von denen hier die Rede ist, die haben richtig Angst. Angst vor dem, was sie sahen, Angst vor dem, was sie hörten und vor dem, was sie erlebten. Aber bevor wir uns die Frage stellen, wovor sie denn solch große Angst haben, wollen wir uns erstmal die Frage stellen, wo befinden wir uns eigentlich in der Geschichte? Ja, vor 3 Monaten war das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen. Gott hatte alle Widerstände vor ihnen aus dem Weg geräumt. Ja, erst hatte er die Ägypter dazu gebracht, das Volk ziehen zu lassen. Dann hatte er das ägyptische Heer im Schilfmeer ertränkt, als sie sich das anders überlegt hatten. Und dann hatte er sie mitten in der Wüste mit Nahrung und mit Wasser versorgt. Und dann schließlich hatte er ihnen den Sieg über die Amalekiter geschenkt, die sie heimtückisch von hinten angegriffen hatten. Und im letzten Kapitel hatten wir gesehen, wie Moses Schwiegervater vorbeikam und er hatte ihnen dann noch geholfen, jetzt auch innerlich Struktur in das Volk reinzubringen, damit nicht Mose sich um alle Probleme kümmern muss. Gott hatte sein Volk gegen alle Widerstände von außen und von innen durchgetragen. Und er fasst das selbst zusammen in Kapitel 19, Vers 4. Gott sagt: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und jetzt hatten sie ihr erstes Etappenziel erreicht. Kapitel 19, Vers 1 lesen wir: Im 3. Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Ja, was ist das für ein Berg? Bei dem Berg handelt es sich um den Berg, den die Bibel entweder als Sinai oder als Horeb bezeichnet. Und es war der Berg, den Gott ausgewählt hatte, um seinem Volk zu begegnen. Vor einiger Zeit war Gott schon mal einem Menschen an diesem Berg begegnet, nämlich Mose im brennenden Dornbusch. Und jetzt wollte er an demselben Ort nicht nur Mose, sondern jetzt Mose und dem gesamten Volk begegnen. Ja, als Gott vor einigen Monaten dem Mose begegnet war am Dornbusch, da hatte er ihm versprochen, wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, dann werdet ihr an diesem Berg, wo du jetzt gerade bist, Gott dienen. Und wir sehen hier 16 Kapitel später, wie er das wahrgemacht hat. Und so berichten uns die ersten 18 Kapitel des zweiten Buches Mose, wie Gott sein Volk zu diesem Berg geführt hat. Und die zweite Hälfte, jetzt von Kapitel 19 bis zum Ende des Buches, die spielen alle an diesem Berg. Und sie berichten uns davon, wie Gott seinem Volk begegnet und wie das Volk Gott dient. Und dabei hatte Gott an diesem Berg einen ganz speziellen Plan für sein Volk. Er sagt, Vers 5, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Herr Gott stellt fest, die ganze Erde gehört mir. Ich bin nicht irgendwie der Regionalgott für ein Volk oder für einen Bereich, sondern die ganze Erde gehört mir. Und er hatte das nicht nur gesagt, sondern er hat es bewiesen. Ja, in seinem Umgang mit den Ägyptern und den Amalekitern. Und obwohl ihm die ganze Erde gehört, hatte er sich ein Volk ausgesucht. Das Volk Israel. Und dieses Volk sollte auf der ganzen Erde sein besonderes Eigentum sein. Es sollte, wie wir am Ende von Vers 6 lesen, ein heiliges Volk sein. Was heißt heilig? Heilig bedeutet im Kern, dass jemand abgesondert oder anders ist. Wenn Gott sagt, dass er möchte, dass sein Volk heilig ist, dann bedeutet das, er möchte, dass sein Volk anders ist. Nicht so wie die anderen Völker. Aber er möchte nicht einfach, dass sie anders sind, weil es schön ist, anders zu sein. Es geht darum, auf eine ganz bestimmte Art anders zu sein. Und das wollen wir uns heute in der Predigt anschauen. Mein Thema für heute Morgen ist, Gott will, dass wir ein heiliges Volk sind. Und ich habe drei Punkte. Erstens, weil er selbst heilig ist. Zweitens, obwohl wir nicht heilig sind. Und drittens, indem seine Heiligkeit uns heilig macht. Gott will, dass wir ein heiliges Volk sind. Erstens, weil er selbst heilig ist. Zweitens, obwohl wir nicht heilig sind. Und drittens, indem seine Heiligkeit uns heilig macht. Wenn wir über die Heiligkeit von Menschen sprechen, dann müssen wir erst darüber nachdenken, was es heißt, dass Gott selbst heilig ist. Warum? Und das Interessante an diesem Abschnitt ist, dass Gott relativ am Anfang sagt, dass er möchte, dass sein Volk heilig ist. Kapitel 19, Vers 6. Und wir würden erwarten, dass er danach erklärt, was das genau bedeutet, ja, wie man jetzt genau heilig ist. Aber zunächst einmal zeigt er sich selbst in seiner Heiligkeit. Und der Grund dafür ist folgender. Wenn Gott sagt, dass sein Volk heilig sein soll, dann ist der Grund dafür, dass er selbst heilig ist. Der Ursprung der Heiligkeit seines Volkes, der liegt in der Heiligkeit Gottes begründet. Mein erster Punkt, Gott will, dass wir ein heiliges Volk sind, weil er selbst heilig ist. Gottes Heiligkeit. Gott ist anders. Er ist anders und er handelt anders, nämlich vollkommen und ohne Sünde und Fehler. Gottes Heiligkeit ist eine seiner zentralen Charaktereigenschaften. Der Prophet Jesaja zum Beispiel nennt ihn sehr häufig den Heiligen Israels. Gott ist anders als wir, abgesondert von uns. Ja, er ist der Schöpfer und wir sind die Geschöpfe. Er ist ewig und wir sind zeitlich begrenzt. Er ist schlau und wir vergleichsweise dumm. Er hält das ganze Universum in seiner Hand und wir können, wenn es hochkommt, vielleicht 200 Kilo beim Gewichtheben stemmen. Gott ist alles, nur kein Kuschelgott. Und genau das führt er seinem Volk hier vor Augen. Vers 16 von Kapitel 19. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Ich weiß nicht, wie du über Gott denkst, wenn du an Gott denkst. Aber unsere Kultur ermutigt dich, in ihm eher den Harmlosen, den lieben Gott zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, so sehe auch ich ihn oft. Gott liebt mich. Gott vergibt mir, Gott ist da, wenn ich ihn brauche. Und all das ist richtig, aber es ist nicht alles. Gott ist nämlich auch immer der ganz andere. Und deswegen zittert das Volk, als Gott auf dem Berg erscheint. Sie haben Angst. Sie haben sogar Todesangst. Warum? Ich habe euch am Anfang gefragt, wovor ihr am meisten Angst habt. Ich habe euch erzählt, dass die Deutschen verschiedene Ängste haben, vor großen Höhen oder davor, vor Menschen zu reden oder vor Donald Trump. Dabei sollten sie vor allem anderen vor allem Angst vor Gott haben. Am meisten sollte jeder Mensch Angst vor Gott haben. Denn nichts und niemand im gesamten Universum ist so gefährlich wie er. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt an einer Stelle, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott darauf zu reduzieren, dass er der liebe Gott ist, das ist falsch. Er war es nie und er wird es auch nie sein. Er ist ein verzehrendes Feuer. Und all das wird zusammengefasst in dem Begriff der Heiligkeit. Vielleicht kann man sich Gottes Heiligkeit am besten dadurch vorstellen, wenn man an die Sonne denkt. Ja, die Sonne ist einerseits wunderschön. Sie ist notwendig, dass es Leben gibt. Wir freuen uns, wenn sie scheint. Viele Menschen sonnen sich gerne. Und es ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass Sonnenschein die Stimmung hebt. Die Sonne spendet Wärme. Die Sonne sorgt dafür, dass die Pflanzen wachsen und sichert damit auch unser Essen. Aber die Sonne ist gleichzeitig brandgefährlich. Man sollte ihr auf keinen Fall zu nahe kommen. Und selbst auf dieser Erde zu lange in der Sonne zu sein, das kann ernsthafte Folgen haben. Und keiner von uns hat jemals einen Menschen getroffen, der sich gewünscht hat, auf der Sonne zu Besuch zu sein. Das ist sicherlich ein schwaches Bild für Gottes Heiligkeit, aber vielleicht hilft es uns, ein bisschen zu verstehen, was es meint. Gott ist ganz anders, majestätisch, wunderschön. Nur durch ihn haben wir überhaupt Leben. Aber auf der anderen Seite ist Gott auch sehr gefährlich. Ihm einfach so nahe zu kommen, ist eine tödliche Angelegenheit. Aber was bedeutet es jetzt, wenn dieser Gott möchte, dass wir Menschen ebenfalls heilig sind? Ja, Vers 6, da sagt er ja, ich möchte, dass ihr ein königliches Priestertum seid. Ich möchte, dass ihr ein heiliges Volk seid. Ja, wenn Gott sagt, dass wir heilig sein sollen, dann heißt das nicht, dass wir ebenfalls majestätisch oder allmächtig sein sollen. Ja, der Unterschied bleibt bestehen. Gott ist der Schöpfer und wir sind die Geschöpfe. Wenn wir heilig sein sollen, dann bedeutet das, dass wir Gottes Heiligkeit in dieser Welt widerspiegeln sollen. Ich habe eben Gottes Heiligkeit vorsichtig mit der Sonne verglichen. Und wenn wir mal kurz in diesem Bild bleiben, dann sollen wir so ähnlich wie der Mond sein. Wisst ihr, der Mond leuchtet nicht von sich aus, aber er reflektiert die Sonne. Und wenn ich so durch die Gegend laufe oder durch die Gegend fahre in einer Nacht, wo es sternklar ist und Vollmond oder fast Vollmond, dann bin ich immer wieder erstaunt, wie hell es ist. Nur dadurch, dass der Mond das Licht der Sonne reflektiert. Und genau das war der Auftrag des Volkes Israel damals. Sie sollten Gottes Heiligkeit in dieser Welt widerspiegeln. gegenüber all den anderen Völkern, die Gott nicht kannten. Im dritten Buch Mose, also im nächsten Buch, bringt Gott es einmal so auf den Punkt. Er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott will, dass wir heilig sind, weil er heilig ist. Das war der Auftrag. Aber bei diesem Auftrag gibt es ein Problem. Gab es ein Problem? Denn das Volk Israel versagte. Es spiegelte Gottes Herrlichkeit, Gottes Heiligkeit nicht wider. Und die traurige Wahrheit ist, es konnte Gottes Heiligkeit auch gar nicht widerspiegeln. Denn sie selbst waren alles andere als heilig. Mein zweiter Punkt, Gott will, dass wir ein heiliges Volk sind, obwohl wir nicht heilig sind. Ursprünglich war Gottes Heiligkeit kein Problem für uns Menschen. Gott war die Quelle der Heiligkeit, vergleichbar mit der Sonne. Und Adam, der erste Mensch, war heilig als Spiegel, vergleichbar mit dem Mond. Und auch wenn der Unterschied zwischen Gott und Adam riesig war, Gott als Schöpfer und Adam als Geschöpf, sie gingen abends gemeinsam spazieren. Der heilige Gott und der heilige Adam. Aber dann passierte etwas, was Gottes Heiligkeit für uns Menschen zu einem Riesenproblem, zu einer Riesengefahr machte. Adam und Eva sündigten und verloren ihre Heiligkeit. Ja, und plötzlich war das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen nicht mehr so wie zwischen der Sonne und dem Mond, sondern plötzlich war das Verhältnis eher so wie zwischen der Sonne und einem Eiswürfel. Eiswürfel mögen die Sonne gar nicht, weil sie von ihr innerhalb von Sekunden geschmolzen werden. Und ähnlich ist es mit uns Menschen seit dem Sündenfall. Gott ist zur Gefahr geworden, denn er ist heilig und wir sind es nicht. Und es gehört zu Gottes Charaktereigenschaften, dass er gar nicht Gemeinschaft mit unheiligen Wesen haben kann. Das geht nicht. Und für uns unheilige Menschen bedeutet Gemeinschaft mit dem heiligen Gott den sicheren Tod. Aufgrund unserer Sünde ist Gottes Heiligkeit zu einer großen Gefahr für uns geworden. Und wisst ihr was? Das Wunder der Bibel und das Wunder auch der Geschichte hier von 2. Mose 19 ist, obwohl das alles so ist, sucht Gott den Weg zu den Menschen. Er hätte sie sofort töten können. Damals bei Adam und Eva im Paradies schon. Oder jetzt, wo das Volk zum Beispiel, wir haben das vor ein paar Kapiteln gelesen, immer und immer und immer wieder gemotzt hat. Aber Gott sucht trotzdem den Weg zu den Menschen. Und er bleibt auch nicht auf Abstand, so ganz weit weg im Himmel. Obwohl seine Heiligkeit zwischen ihm und seinem Volk steht, möchte er diese Beziehung haben. Kapitel 19, Vers 9, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für alle Zeit glaubt. Aber wir sehen, wie schwierig diese Begegnung ist. Ja, einerseits wird die gesamte Landschaft erschüttert, und man hört extrem laute Geräusche wie von Blasinstrumenten. Kapitel 19, Vers 16. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früher Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg. Und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Ja, von den Sinneseindrücken, die da auf das Volk eingeprasselt sind, war es vielleicht so ein bisschen so, wie wenn man mit einer ganz extremen Achterbahn fährt, während es gerade ein riesiges Unwetter um einen herum gibt, mit Donnern und Blitzen und so weiter. Also für alle Sinne eine unglaubliche Erfahrung. Und neben dieser Erfahrung für die Sinne gab Gott seinem Volk Gebote, die dem Volk seine Heiligkeit bzw. den Abstand zwischen dem heiligen Gott und dem unheiligen Volk deutlich machen sollten. Kapitel 19, Vers 10, und der Herr sprach zu Mose, geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen. Das Volk sollte sich heiligen, das heißt, sie sollten sich vorbereiten darauf, dem heiligen Gott zu begegnen. Was sollten sie konkret tun? Vers 10, sie sollten ihre Kleider waschen. Verse 12 und 13, sie sollten den Berg nicht berühren oder betreten. Und das durften nicht mal ihre Tiere tun. Und Vers 15, sie sollten nicht mit ihrem Ehepartner schlafen. Und um das auf jeden Fall klarzumachen, wie ernst es Gott ist mit diesen Geboten, wiederholt Gott nochmal das Gebot, den Berg nicht zu berühren. Vers 24, der Herr sprach zu Mose, geh hin, steige hinab, und danach sollst du hinaufsteigen und Aaron mit dir, aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen macht. Anderen Worten, damit er sie nicht umbringt. Die Anweisung Gottes dürfen wir nicht falsch verstehen. Gott sagt nicht, mit schmutziger Kleidung seid ihr automatisch unheilig. Ihr braucht sie nur zu waschen und dann gibt es kein Problem mehr. Er sagt auch nicht, der Berg an sich ist irgendwie heilig, also die Steine. Oder mit seinem Ehepartner zu schlafen ist schlecht. Nein, Gott möchte durch diese Gebote seinem Volk seine Heiligkeit deutlich machen. Dadurch, dass sie zum Beispiel den Berg nicht berühren dürfen, möchte er ihnen deutlich machen, dass er heilig ist. Ein Beispiel dazu, um das zu verstehen. Stellt euch eine Familie vor, sagen wir, sie heißen Familie Schneider, Mutter, Vater und drei kleine Kinder. Und die Schneiders haben eine steinreiche Großtante, bei der sie in ein paar Monaten zu Besuch eingeladen sind. Und die Großtante wohnt in einem riesigen Herrenhaus mit ganz vielen tollen Räumen und überall steht alles Mögliche rum und diese Gegenstände sind total wertvoll und total zerbrechlich. Und jetzt haben die Schneiders Angst. Wenn wir da mit unseren drei kleinen Kindern ankommen, dann ist das Risiko relativ hoch, dass sie alles anfassen und in alle Räume reinlaufen und dass dann die Sachen rumfallen und kaputt gehen. Was können wir machen? Also beschließen sie, wir nehmen einen Raum in unserem Haus jetzt und sagen unseren Kindern, bis zu dem Besuch dürfen sie da nicht reingehen. Und wenn sie da reingehen, gibt es eine Strafe. Und sie versuchen ihren Kindern dadurch beizubringen, schon so in der Vorbereitung, dass sie, wenn sie dann bei ihrer Großtante sind, dann gibt es Orte und Räume und Gegenstände, wo sie halt nicht hin dürfen. Was lernen die Kinder dadurch? Sie lernen, dass sie gewisse Räume nicht betreten dürfen. Und dabei ist jetzt an dem Raum bei Schneiders Zuhause gar nichts Besonderes. Die Kinder dürfen da nur nicht rein, damit sie für den späteren Besuch lernen. Ich schätze mal, das Beispiel ist ein bisschen konstruiert. Aber ähnlich funktionieren hier diese Gebote. Gott verlangt bestimmte Dinge von seinem Volk. Nicht, weil der Berg zum Beispiel an sich jetzt heilig ist, sondern damit sie verstehen, was es bedeutet, dass er selbst heilig ist. Und es ihm ernst damit ist. Todernst. Kapitel 19, Vers 12 am Ende. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Aber wie gesagt, auf der einen Seite haben wir gesehen, es herrscht dieser unglaubliche Abstand zwischen Gott und den Menschen, zwischen dem heiligen Gott und den unheiligen Menschen. Und auf der anderen Seite macht sich Gott aus Liebe auf den Weg zu den Menschen und sucht die Gemeinschaft mit ihnen. Und die Frage ist doch, wie kann das funktionieren? Und die Antwort ist, es braucht jemand, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt. So jemand nennt man einen Mittler. Und genau so jemand ist Mose in dieser Situation damals. Ja, es fällt ja auf, wenn man dieses Kapitel hier liest und dann auch weiter im zweiten Buch Mose bis zum Ende. Mose muss ständig auf den Berg rauf und wieder runter und wieder hoch und wieder runter. Mose überbringt die Worte Gottes dem Volk, zum Beispiel in Kapitel 19, Vers 25, und dann wieder die Worte des Volkes Gott, zum Beispiel in Kapitel 19, Vers 8. Und dann ganz am Ende, nachdem das Volk dann verstanden hat, wie heilig Gott ist, nachdem sie die ganzen Erschütterungen und die Erdbeben und all das mitbekommen haben, dann sagen sie sogar, Mose, wir wollen gar nicht mehr mit Gott reden, mach du das. Kapitel 20, Vers 19, das Volk sprach zu Mose, redet du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Und genau das tat Mose dann auch. Kapitel 20, Vers 21, und das Volk stand von Ferne, Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war. Ja, was Mose hier machte, ist, er war der Mittler zwischen Gott und dem Volk. Diesen Mittler brauchte es, um diese Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk überhaupt möglich zu machen. Aber welche Absicht hatte Gott damit, dass er seinem Volk begegnete? Warum sucht er diese Gemeinschaft? Schauen wir nochmal Kapitel 20, Vers 20 an. Ihr könnt gerne mit reinschauen. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Kurz gefasst, Gott kam zu seinem Volk, damit sein Volk nicht mehr sündigt. Oder anders ausgedrückt, Gott erschien in seiner Heiligkeit, damit das Volk heilig wird. Gott erschien in seiner Heiligkeit, damit das Volk heilig wird. Mein dritter Punkt: Gott will, dass wir ein heiliges Volk sind, damit, indem seine Heiligkeit uns heilig macht. Die Logik dahinter ist folgende: Das Volk erkennt, was es bedeutet, dass Gott heilig ist, und erfüllt von Furcht gegenüber diesem Gott, hören sie auf zu sündigen und leben so ein heiliges Leben. Klingt gut, oder? Vielleicht denkst du dir ja auch, während du das so liest, irgendwie ist Gott so weit weg und irgendwie habe ich nicht so eine richtige Vorstellung von Gott. Also wenn mir Gott mal so begegnen würde, wie er damals dem Volk Israel begegnet ist, dann würde ich bestimmt weniger sündigen. Dann würde ich disziplinierter und aufmerksamer für ihn leben. Aber leider funktioniert das nicht. Und das liegt nicht an Gott, sondern es liegt daran, dass unsere Unheiligkeit so tief geht, dass die Begegnung mit dem heiligen Gott uns nicht heilig macht. Ja, vielleicht hält dieser Eindruck vom heiligen Gott ein paar Stunden oder ein paar Tage vor, aber es hat nicht die Kraft, uns dauerhaft zu ändern. Wisst ihr, wenn wir auf das Volk Israel gucken, nur kurz nachdem sie Gott begegnet sind, nachdem sie gezittert haben, nachdem sie vorhin Todesangst gehabt haben, sind sie hingegangen und haben ein goldenes Kalb gemacht und das angebetet. Und das zeigt, dass ihre Herzen nicht verändert waren. Und es gab noch ein zweites Problem. Mose war zwar der Mittler, wir haben das eben gesehen, aber was war er denn für ein Mittler? Mose war ja selbst Teil des Volkes. Mose war selbst unheilig. Mose war ein Priester. Und es war die Aufgabe der Priester, zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln. Aber offensichtlich waren nicht mal die Priester heilig. Und deswegen durften nicht mal sie mit Mose mitkommen. Ja, in Kapitel 19, Vers 24 sagt Gott: Nur du darfst kommen, nicht mal die Priester. Mose war die große Ausnahme. Aber das war auch nur Gottes Gnade zu verdanken. Im Grunde war Mose ein nutzloser Mittler. Und deswegen brauchte es einen besseren Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Der Heidelberger Katechismus fragt in Frage 15: Was für einen Mittler brauchen wir denn? Und die Antwort ist: einen solchen, der ein wahrer und gerechter Mensch ist und doch stärker als alle Geschöpfe, also auch wahrer Gott ist. In anderen Worten: Um zwischen uns unheiligen Menschen und dem heiligen Gott zu vermitteln, braucht es jemanden, der gleichzeitig Mensch und Gott ist. Und es war dann Gott selbst, der für diesen Mittler sorgte. Gott sorgte nicht nur für diesen Mittler, er wurde selbst dieser Mittler. Und das ist der Grund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Um den riesigen Abstand zwischen uns unheiligen Menschen und dem heiligen Gott zu überbrücken. In Kolosser 1, Vers 21 schreibt Paulus: Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken. Ja, also auch wir, die wir eigentlich unheilig sind, hat Gott jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Und wozu hat er das gemacht? Antwort: Um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Was Paulus hier sagt, ist folgendes: Weil Gottes Sohn, Jesus Christus, selbst Mittler wurde und an unserer Stelle starb, deswegen sind wir jetzt vor Gott heilig. Nicht, weil wir so heilig leben, sondern weil Jesus heilig ist und am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen hat und uns im Gegenzug seine Heiligkeit geschenkt hat. Das ist das Wunder des Evangeliums. Der Gott, der uns aufgrund seiner Heiligkeit eigentlich alle hätte töten müssen, holt uns aus Liebe zurück in seine Gemeinschaft und lässt sich dafür grausam an einem Kreuz hinrichten. Und so macht er uns zu Heiligen. Heilige, das sind keine Superchristen, die man in der katholischen Kirche besonders hochhängt. Heilige, das sind wir alle durch das Blut Jesu. Aber das heißt nicht, dass wir aufhören sollen oder dürfen, für unsere eigene Heiligkeit zu kämpfen. Durch unsere Verbindung mit Jesus sind wir bereits heilig, aber wir selbst in uns selbst sind es eben noch nicht. Schauen wir uns nochmal Vers 20 von Kapitel 20 an. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Und wenn wir diesen Vers aufmerksam lesen, dann fällt auf, eigentlich widerspricht Mose sich hier. Er sagt nämlich: Fürchtet euch nicht, sondern fürchtet Gott. Sollen wir uns jetzt fürchten oder sollen wir uns nicht fürchten? Und die Antwort ist, wir sollen den Richtigen richtig fürchten. Wir sollen den Richtigen, nämlich Gott, richtig fürchten. Ja, nicht mit dieser Furcht, die uns lähmt, nach dem Motto: Hilfe, ich sterbe vor diesem Gott. Aber mit einer Furcht, die erkennt, dass Gott heilig und doch liebevoll, dass er allmächtig und doch gnädig ist, dass er viel größer ist als ich und dass er sich trotzdem nicht schämt, sich meinen Bruder zu nennen. Der mir mit seiner Größe manchmal den Atem raubt. Nicht so, dass ich erstarrt bin und nichts mehr tun kann, aber doch so, dass mir seine Heiligkeit so bewusst ist, dass ich mich fürchte, auch nur im Geringsten etwas zu tun, was ihm nicht gefällt. Und das gilt gerade für uns heute. Wisst ihr, das Volk Israel damals, hier in 2. Mose 19 und 20, lebte im alten Bund vor Jesus. Und wir haben eben gelesen in der ersten Schriftlesung, dass der Schreiber des Hebräerbriefs diese Begebenheit aufgreift, in Kapitel 12. Und ihr könnt das gerne nochmal mit aufschlagen. Das sagt er über uns Christen ab Vers 18. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren könnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaunen und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. Denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere. So war das damals. Aber wie ist es denn heute, jetzt wo Jesus gekommen ist? Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt ja im gesamten Hebräerbrief: Heute ist es alles viel besser. Wir leben im neuen Bund, in einer besseren Zeit. Und er schreibt dann weiter: Denn wir sind gekommen, eben nicht zu diesem Berg damals, sondern wir sind gekommen, Vers 24, zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Gut, dass Gott durch Jesus gekommen ist. Und dass Gott durch Jesus harmloser geworden ist. Oder? Ich meine, wir sind ja jetzt durch Jesus heilig. Da kann uns ja nichts mehr passieren. Aber so zu denken ist falsch. Denn wenn wir in Hebräer 12 weiterlesen, sehen wir, dass das Gegenteil richtig ist. Vers 25: Habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete, also das Volk Israel damals, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut? Und was folgt daraus? Vers 28: Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Begründung: Denn Gott ist ein verzehrendes Feuer. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, Gott ist heilig, auch im neuen Bund. Vergiss das nicht. Das Argument des Schreibers des Hebräerbriefs ist, wir haben heute ein größeres Geschenk durch Jesus und den neuen Bund. Aber mit dem größeren Geschenk kommt die größere Verantwortung. Das war Jesus selbst, der einmal sagte in Matthäus 10, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Also er meint damit die Trumps und Putins und Erdogans dieser Welt, um mal auf die Ängste der Deutschen zurückzukommen. Und dann sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, sondern fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Der meint damit Gott. Aber wir haben nicht einfach die Verantwortung, Gott zu fürchten und deswegen nicht zu sündigen. Sondern ich möchte uns jetzt am Ende nochmal an das Bild erinnern von Sonne und Mond. Wir sollen nicht nur vermeiden, sondern wir sollen aktiv sein. Als Gottes heiliges Volk sollen wir mit unserem Leben Gottes Heiligkeit widerspiegeln. So ähnlich wie der Mond die Sonne reflektiert. In 1. Petrus 2, Vers 9 schreibt Petrus über uns Christen, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Fällt euch was auf? Das sind fast die gleichen Worte, die Gott über sein Volk im Alten Testament hier in 2. Mose 19 sagt. Besonderes Eigentum, königliche Priester, heiliges Volk. Und das sagt Petrus hier über uns Christen. Wir haben dieselbe Berufung wie das Volk damals. Aber weil wir Jesus haben, haben wir sogar die größere Verantwortung, sie in unserem Leben umzusetzen. Nämlich wie der Mond das Licht der Sonne in dieser finsteren Welt zu reflektieren. Wie kann das konkret aussehen? Petrus schreibt, wir sind das alles, was er gesagt hat, königliche Priester und so weiter, um die Eigenschaften Gottes zu verkündigen. In anderen Worten, wir sollen Gottes Herrlichkeit und seine Heiligkeit widerspiegeln in der Art und Weise, wie wir reden und vor allem dadurch, was wir von ihm und über ihn sagen. Nehmt mal an, ihr seid nächste Woche wieder an eurem Arbeitsplatz oder in der Schule oder an der Uni oder wo auch immer. Und ihr wärt letzte Woche krank gewesen und irgendwer kommt zu euch und sagt, ha, super, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder gesund bist. Und dann könnt ihr sagen, ja, finde ich auch. Oder ihr könnt sagen, ja, ich bin meinem Vater im Himmel sehr dankbar, dass er mich wieder gesund gemacht hat. Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie ihr Gottes Licht in diese dunkle Welt reflektieren könnt. Und das betrifft natürlich nicht nur euer Reden, sondern auch euer Handeln. Peter und Miri, ihr habt heute vor der Gemeinde euren Glauben bekannt. Und ihr habt unter anderem versprochen, dass es euer Verlangen ist, Gott dem Herrn von ganzem Herzen zu dienen, sodass ihr euer Leben im Heiligen Geist führt, demütig vor dem Angesicht Gottes wandelt, eure alte Natur kreuzigt und die weltlichen Lüste verleugnet. Und ihr alle, die ihr Mitglieder dieser Gemeinde seid, ihr habt einmal dasselbe versprochen. Man könnte es auch kürzer sagen mit den Worten von unserem Abschnitt heute. Ihr habt versprochen, mit eurem ganzen Leben danach zu streben, heilig zu leben. Gott ist heilig. Und deswegen geht heute raus als solche, die Jesus durch sein Blut zu Heiligen gemacht hat und spiegelt als königliche Priester seine Heiligkeit in dieser unheiligen Welt wider. Amen.